Waldseiten zum Hören, der Podcast. Stellen Sie sich vor, Sie sind draußen unterwegs und gehen auf einen Wald zu. Was sehen Sie? Grün, viel Grün wahrscheinlich. Wahrscheinlich sehen Sie vor allen Dingen die grünen Baumkronen, die über die Landschaft hinleuchten. Zumindest sollten Sie das sehen. Manchmal sehen Sie aber auch als erstes einen braunen Stangenwald. Das ist dann der Fall, wenn Ihnen bereits aus der Entfernung die Stämme, beispielsweise von Fichten oder etwas rötlicher von den Kiefern, in den Blick stechen. In diesem Fall fehlt jedoch etwas, denn der Wald ist in diesem Falle nicht wirklich komplett. Streng genommen fehlt nämlich dann der Waldrand. Jede gute Geschichte besteht aus einer einführenden Einleitung, einem spannenden, gut strukturierten Hauptteil und einem eleganten Ende. Und genauso ist es auch mit einem gesunden, mit einem stabilen Wald. Der Waldrand, der bildet die Einleitung bzw. vom Waldinneren kommend, von der anderen Seite kommend, den Ausklang, das Ende des Waldes. Der Wald selbst erzählt dann den Hauptteil seiner hölzernen Story. In diesem Beitrag der Waldseiten geht es um ein ganz wichtiges Randthema. Es geht um den Waldrand als Einleitung und Ende des Waldes, als lebendigen Schutzring und als die Grenze des Waldes. Und dabei ist der Waldrand nicht nur für die innenliegenden Bäume und die Waldbewohner wichtig, sondern er bildet sogar ein ganz eigenes Ökosystem. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Waldrandfolge der Waldseiten. Mein Name ist Eva Tendler. Der Rand eines Waldes, der kann sich ganz unterschiedlich präsentieren. Wie ich es gerade schon gesagt habe, manchmal stehen Sie gerade noch auf dem Feld, auf einer Wiese, gehen ein paar Schritte und auf einmal stehen Sie direkt unter den hohen Waldbäumen. Und das ohne, dass Sie sich durch ein Dornröschendickicht haben kämpfen müssen? Das kann passieren, aber in diesem Fall haben Sie definitiv keinen Waldrand gehabt. Natürlicherweise gäbe es einen solchen radikalen Schnitt zwischen Offenland und Wald eher nicht. Schauen Sie sich einfach mal um in der Natur. In der Natur gibt es eigentlich immer Übergänge, fließende Übergänge. Alles, was Sie sehen, ist immer peu à peu. Sie haben einen sanften Übergang von einer Wiese in einen Weiher. Da sind dazwischen noch Röhricht, Schilf, das sind Übergangsschichten. Und genauso ist es auch mit dem Wald. Ein natürlicher Wald beginnt peu à peu, zumal ein Wald, ohne dass es den Menschen geben würde, nennen wir es mal so, stetig darum bemüht wäre zu wachsen. Er würde sich stetig nach außen ausbreiten und immer seine Fühler ausstrecken, also langsam allmählich versuchen, menschlich betrachtet, in die Wiese hineinzuwachsen. Sie müssen sich vorstellen, vor etwa 8000 Jahren wurde Europa beispielsweise fast flächendeckend von dichten Wäldern bewachsen. Vor allen Dingen der Einfluss der Menschen, die dann zunehmend Ackerbau betrieben haben, die zunehmend Weidetiere gehalten haben. Dieser Einfluss des Menschen sorgte in den letzten 5.000 bis 6.000 Jahren dafür, dass die Wälder in Europa um etwas mehr als die Hälfte zurückgegangen sind. Und der Waldrand wurde dabei umso wichtiger. Zunächst einmal müssen Sie sich vorstellen, ein Waldrand ist so ähnlich aufgebaut wie eine Startrampe. Eine Startrampe vom flachen Grasland, von der Heide, vom Feld oder auch von einem Gewässer hin bis zu den 40 Meter hohen, 50 Meter hohen, manchmal sogar 60 Meter hohen Kronen der Waldbäume. Und diese Startrampe, die beginnt ganz niedrig mit dem Krautsaum. Die Krautschicht des Waldrandes, das ist eine Übergangszone. Die Übergangszone vom Offenland hin zum Waldland. In dieser Übergangszone fühlen sich ganz viele Insekten wohl, hier surrt es und summt es von Wildbienen, die Heuschrecken springen, verschiedene Falter flattern und finden hier ihren Rückzugsort. Aber es ist auch spannend für Rebhühner, für Feldhasen, für Rehe und ihre Rehkitze auch. All für diejenigen ist die Krautschicht wichtig als letzte Deckung, als Schlaf- und Wohnort und natürlich ganz klar als üppig gedeckter Esstisch. Dieser natürliche Saum aus Gräsern und Kräutern, der ist etwa 5 Meter bis 10 Meter breit, mal breiter, mal ein bisschen schmäler. Naja, jeder Waldrand ist halt verschieden, auch abhängig davon, was die angrenzende Landnutzungsart ist. An diesen Krautsaum schließt eine Zone an, die besteht aus mehr oder weniger höheren oder niedrigeren Sträuchern und Büschen, aber auch aus jungen Bäumen. Hier finden Sie die Klassiker eines Waldrandes. Hier finden Sie Brombeeren, Berberitze, die Heckenrose, Schlehen, Weißdorn, Sanddorn, Pfaffenhütchen, Liguster, Schneeball, Holunder und viele andere Sträucher. Gehen Sie jetzt einfach mal gerade im Herbst spazieren an dem Waldrand. Der Waldrand ist ein echter Hingucker für uns als Waldbesucher. Bei dieser Gelegenheit schauen Sie doch mal unter www.waldseiten.de vorbei. Es lohnt sich. Ich habe da auch auf dem aktuellen Beitrag, den Sie wie immer auch nachlesen können natürlich, nicht nur hören, sondern auch lesen. Schauen Sie vorbei. Ich habe ganz viele Fotos eingestellt von den verschiedenen Früchten, Beeren, die Sie im Moment am Waldrand finden. Schauen Sie vorbei. Es lohnt sich. Im Frühling, da blüht am Waldrand alles. Vorwiegend ist dann alles in verschiedene Weißtöne getaucht. Die Blühsträucher am Waldrand sind meistens in Weiß. Aber natürlich wachsen diese bis zu 5 Meter hohen Sträucher der Strauchzone nicht zu unserer Belustigung, nicht nur weil wir sie schön finden, sondern diese Blüten im Frühling, die versorgen endlose Insekten mit Pollen, mit Nektar. Und die Beeren jetzt gerade, die sind willkommenes Futter und auch Vorrat für ganz unterschiedliche Vögel und Säugetiere, zum Beispiel das Eichhörnchen, den Siebenschläfer, Igel, Waldmaus, Dachs und viele andere. Gerade die Dornen und die Stacheln dieser Sträucher, die sind außerdem ein ganz wichtiger Schutz für viele Kleintiere. Und jetzt kommen wir zu einem etwas makaberen Fall. Etwas makaber nutzt der Neuntöter die spitzen Auswüchse manchen Waldrands. Auf den ersten Blick makaber. Der Neuntöter, das ist ein Vogel, auf Lateinisch heißt er Lanius colurio, wird auch Rotrückenwürger genannt und das ist ein hübscher, etwa 17 cm großer Vogel mit einem falkenartig nach unten gebogenem Schnabel, hat einen rotbraunen Rücken und eine hellgraue Brust. Besonders die Männchen sind auffällig, die haben nämlich einen etwas dunkelgraueren, mittelgrauen Kopf und sie haben so eine schwarze Augenbinde, damit schauen sie aus wie ein kleiner Bankräuber oder wie ein Radrennfahrer mit einer dunklen Sonnenbrille. Ja, und bekannt ist der Neuntöter oder Rotrückenwürger für seine oft etwas gruselig anzuschauende Art der Vorratshaltung. Zum Speiseplan der Rotrückenwürger zählen Heuschrecken und Großinsekten wie Raupen, aber er frisst auch Eidechsen und andere Säugetiere wie Mäuse. All die gehören zu seinen Opfern. Ja, und die, wenn er die einmal gefangen hat, die hebt er sich oft für später auf. Und damit er sie wiederfindet und sie gut gelagert sind, spießt er seine Beute dazu in den Hecken und an den Waldrändern auf Dornen und Stacheln auf. Es ist damit ein sehr praktisch veranlagter Jäger, der übrigens auch in dieser Dornenhecke brütet. Das wiederum, dieses Brüten in der Dornenhecke, das hat er auch gemeinsam mit ganz vielen anderen Vögeln, die ihre Jungen im dichten Gestrüpp, im dichten Dickicht geschützt aufziehen. Beispiele dafür sind die Amsel, die Drossel, Zaunkönig, Rotkehlchen, die Goldammer, Finken und Grasmücken. Und all diese Vögel, die können Sie auch am Waldrand singen hören. Das ist wunderschön, wenn Sie da im Frühling entlang gehen und die alle ihr Revier verteidigen und fröhlich drauf loszwitschern. Aber kommen wir wieder zurück zu unseren Zonen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir hatten jetzt den Krautsaum, wir hatten die Strauchzone und an diese Strauchzone schließt die letzte Übergangszone zum Wald hin, nämlich der Waldmantel. Dieser Waldmantel, der besteht aus etwas niedrigeren Bäumen bzw. aus eher höheren Sträuchern. Besonders die lichtliebenden Baumarten haben hier eine echte Chance. Während es im Waldesinneren für viele dieser Arten zu dunkel wäre und sie in der Konkurrenz um die Ressource Licht den kürzeren ziehen würden, manchmal sogar allein, weil sie nicht so hoch wachsen wie manche Buche oder manche Fichte auch, alleine deswegen haben sie hier im lockeren Waldmantel eine echte Chance. Hier gedeihen Wildobstarten wie die Kirsche und der Wildapfel. Da sehen Sie auch jetzt im Herbst beim Wildapfel, wie die Äpfelchen dranhängen. Die Kirschen sind schon weg. Oder Nussbäume. Sie finden Weichholzarten wie die Pappeln und die Weiden. Sie finden Licht- und Pionierbaumarten wie die Birken, die Eichen, Linden oder Vogelbeerbaum, die Eberesche. Aber prinzipiell ist es natürlich so, welche Bäume und Sträucher dann tatsächlich am Waldrand vorkommen, das hängt davon ab, welche Bodenbeschaffenheiten vorliegen, also ob die Bäume auch wirklich im Boden finden, was sie brauchen, und auch welche Waldgesellschaft sich im Inneren des Waldes gebildet hat. Die Bäume des Waldmantels bilden einen geschlossenen Trauf aus Blättern zum Hochwald hin und dichten den Wald damit quasi nach außen hin ab. Sind Sie über das Wort auch gerade gestolpert? Trauf? Was ist denn das? Vielleicht kennen Sie den Spruch vom Regen in die Traufe kommen. Die Traufe ist bei dem Spruch die Tropfkante eines Daches, also die Kante, von der das gesammelte Wasser vom Dach in die Regenrinne fließt, sofern eine Regenrinne da ist. Wenn nicht, dann wird es ziemlich nass, wenn man drunter steht. So, der Trauf eines Waldes, der verläuft nicht ganz so scharf wie der eines Daches, impliziert jedoch etwas Ähnliches. Es handelt sich hierbei nämlich um den Außenkronenbereich am Rand des Waldes. Überall, wo die Bäume Licht bekommen, zumindest wenn sie es schon länger bekommen, am besten von früher Jugend an, überall dort werden natürlich Zweige und Blätter gebildet. Der Rand des Waldes ist eigentlich nichts anderes als eine einzige große Lichtlücke, die sowohl vertikal als auch horizontal bis zum letzten Blättchen, bis zur letzten Nadelspitze ausgenutzt wird. Es entsteht ein senkrechter bis schräger Mantel aus Blättern als Außenseite des Waldes. Und das nennt man eben den Trauf. Im Idealfall ist dieser Trauf eher flach und steigert sich auf mehreren Metern in der Höhe, bis zu 30 Metern kann es breit sein, wenn es so ein richtig ausgeprägter Waldrand ist. Aber zuweilen fehlt die Kraut- und die Strauchschicht eines Waldes. Dann kann es sein, dass der Trauf eines Waldes, der schützende Mantel, aus nur einer einzigen außenliegenden Reihe an Bäumen gebildet wird. Optimal wäre eine allmählich ansteigende Startrampe zu Wald, aber auch ein fast senkrechter Trauf ist immer noch besser als gar nichts, besser als ein offener Waldrand, der keine schützenden Blätter, keine schützenden Zweige oder keinen schützenden Nadelmantel hat. Und warum das so ist, das erkläre ich Ihnen gleich noch. Genau, bevor ich Ihnen erkläre, warum ein Waldrand nicht nur die Startrampe im übertragenen Sinn, sondern vor allen Dingen ein Schutzwall des Waldes ist, möchte ich noch ein paar Sätze zu den Licht- und Schattenseiten des Waldrandes loswerden. Ich habe es gerade schon gesagt, Waldrand ist nicht gleich Waldrand. Bereits ein einzelner, stellen Sie sich vor, kreisrunder Wald, einfach mal ein Modellwald, hätte ganz unterschiedlich Standortvoraussetzungen in diesem Gürtel aus Waldrand. Warum ist das so? Einfache Beispiele sind allein schon die Himmelsrichtung oder die Wetterseite. Sie müssen sich vorstellen, während auf der Südseite, auf der nach Süden ausgerichteten Seite, Lichtbaumarten die besten Voraussetzungen finden, einfach weil die Sonne drauf brennt, müssen die Kräuter, Sträuche und Bäume der Nordseite mit deutlich mehr Schatten zurechtkommen. Eine weitere Rolle spielt die Hauptwetterrichtung. Wenn zum Beispiel die Hauptwetterrichtung die Westseite ist, ist die dem Westen zugewandte Seite des Waldrands oft deutlich besser mit Feuchtigkeit versorgt als die Ostseite. Zusätzlich spielen eine Rolle, ob um einen Waldrand rum Senken, Gräben, Gewässer, Kuhlen und Ähnliches sind, einfach Makrostrukturen, in denen sich kühle Luft halten kann und die damit das Makroklima des Waldrandes beeinflussen können. Zusätzlich eine Rolle spielen auch Einbuchtungen im Verlauf des Waldrandes, ob ein Waldrand eher gerade ist oder viele Kuhlen hat, nach außen ausgebuchtet ist. All das spielt eine Rolle, was für ein Kleinklima, für einen kleinen Lebensraum sich an diesem Waldrand bilden kann. Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Standortbedingungen eines Waldrandes, auf die Voraussetzungen am Waldrand, das ist auch die angrenzende Landnutzungsart. Die Düngung angrenzenden Ackerbaus, die sorgt für nährstoffreichere Einträge, während zum Beispiel benachbarte Magerrasen das Vorkommen einer nährstoffärmeren Vegetation begünstigen. Das alles führt dazu, dass bereits um einen einzelnen kleinen Wald der Aufbau und die Gestalt eines Waldrandes ganz unterschiedlich, ganz vielfältig ausfallen können. Und damit wächst und gedeiht an einem Waldrand auch eine ganz bunte Nachbarschaft aus unterschiedlichsten Tieren, Insekten, Pflanzen mit unterschiedlichen Wünschen und Ansprüchen an ihre Behausung und an ihr Umfeld. Ja, viele Tiere fühlen sich geschützt und wohl an so einem Waldrand, in so einem Waldrand. Von den Vögeln war gerade bereits die Rede, aber auch verschiedene Pelzträger, Amphibien und Reptilien fühlen sich im und am Waldrand daheim. Für Eidechsen und für Schlangen bietet so ein Waldrand alles, was sie brauchen. Sie finden Deckung vor Greifvögeln, sie haben einen wunderbaren Unterschlupf im Unterholz und sie finden einen nahen Platz an der Sonne und sie finden Futter. Besonders Waldränder mit einer Ausrichtung nach Süden sind für die Sonnenanbeter besonders interessant. Mit etwas Glück können Sie als Spaziergänger an der Grenze zwischen Offenland und Wald zum Beispiel Blindschleichen finden, Ringelnattern oder zuweilen Kreuzottern oder auch Echsen wie die Wald- und Zauneidechse können Sie da entdecken. Pelzige Bewohner des Waldrandes sind beispielsweise der bekannte Igel, die Spitzmaus oder die Haselmaus, der Siebenschläfer-Eichhörnchen oder verschiedene Fledermäuse. Aber auch Jäger wie der Fuchs, der Marder und die Wildkatze sind hier am und im Waldrand gerne auf Beutesuche unterwegs. Ja, das dichte Dickicht wiederum bietet auch für Bewohner des Offenlands Futter und Deckung, wie zum Beispiel den Feldhasen. Dabei hilft so ein strukturierter Waldrand nicht nur seinen tierischen Bewohnern. Ein Waldrand schützt, wie eine Burgmauer, den Wald selbst. Was draußen bleiben soll, bleibt draußen. Was drinnen bleiben soll, bleibt im Wald drinnen.
Du kannst nicht vorbei!
Schädliche Einflüsse von außen werden von den Büschen und Bäumen des grünen Schutzmantels herausgefiltert. So ist es der Waldrand in Hauptwindrichtung, der den Hauptteil an gasförmigen Luftschadstoffen abbekommt, der Pestizide abfängt, Düngemittel und alles mögliche andere abbekommt und herausfiltert und damit eine ganz wichtige Funktion für die Gesundheit des Waldes innen drinnen erfüllt. Von innen betrachtet würde ein Wald ohne Waldrand bald einen Teil seiner Nährstoffe verlieren. Blätter und Nährstoffe würden durch den Wind ins Offenland verweht werden und der Boden würde zumindest in der Nähe zum Offenland nach und nach verhagern. Und er würde nicht nur verhagern, er würde auch deutlich schneller austrocknen. Das können Sie übrigens auch beobachten, wenn Sie zum Beispiel in einem Fichtenwald unterwegs sind, der keinen Waldrand hat, dass der Boden am Rand dieser Fichtenwälder oft sehr, sehr trocken sein kann. Einfach weil die Feuchtigkeit, die Sonne brennt stärker auf den Waldboden dann und die Sonne verdunstet einen guten Teil der Feuchtigkeit. Aber kommen wir nochmal auf den Wind zu sprechen. Eine wichtige Rolle spielt der Waldrand als Bollwerk und als ablenkendes Hindernis gegen Wind und vor allen Dingen gegen Sturm. Ohne Rand geht's rund. Ohne Rand würde der Wind ungebremst in das Waldesinnere hineinsausen und dort stürmisch wüten. Offene Waldränder sind Sturm und Wind oft schonungslos ausgeliefert. Der Wind trifft unmittelbar auf eine Wand aus Stämmen und vor allen Dingen darüber auf die Baumkronen, eine Wand aus Baumkronen. Besonders die Baumkronen bieten dem Wind Angriffspunkte wie ein Segel. Es ist sogar so, dass bei Windberechnungen im Wald, wenn die Wissenschaftler den Wind im Wald und die Windverläufe berechnen, dann ist deswegen von der Kronensegelfläche die Rede, weil eben diese Kronen wirklich dem Wind entgegenstehen wie ein Segel. Nur das Problem ist, während ein Segelboot auf dem Wasser sich fortbewegen kann, sind die Bäume ja nach unten verankert. Ja, und gerade in sehr homogenen Beständen mit hohen, mit kopflastigen Bäumen, wie zum Beispiel in gleichaltrigen Fichtenreihenbeständen das oft der Fall ist, dann kann dieses Segel den Bäumen zum Verhängnis werden. Der ungebremste Sturm bricht die Bäume im ungünstigsten Fall wie Streichhölzer. Besonders leicht passiert das, wenn die Bäume zu lange, zu dicht aufgezogen wurden. Dadurch hatten die Bäume Lichtnot und sehr starke Konkurrenz und sind sehr schnell in die Höhe gewachsen, ohne dass sie gleichzeitig ausreichend Stabilität im Durchmesserwachstum ihres Stammes aufgebaut haben. Oder es passiert, wenn das Wurzelwerk der Bäume schlecht im Boden verankert ist. Das passiert ganz besonders oft bei flachwurzelnden Bäumen oder bei Bäumen, die auf einem sehr ungünstigen Standort stehen. Wenn der Boden zu feucht ist, aber auch wenn er zu trocken ist, wenn unten zu schnell Gestein ansteht und die Wurzeln nicht ins Erdreich hinein können und sich eben nicht verankern können. Auch dann kann es passieren, dass die Bäume umfallen, dann brechen die Bäume aber nicht, sondern sie werden mitsamt der Wurzel aus dem Erdreich herausgehebelt. Ja, ich glaube, wir hören jetzt wieder auf mit dem Horrorszenarium eines jeden Waldbesitzers. Was hat das jetzt alles mit dem Waldrand zu tun? Ich wollte Sie ja nicht nur erschrecken, sondern ich wollte Ihnen ja eigentlich was erzählen. Solche Schneisen der Verwüstung können verhindert werden oder können zumindest zu einem guten Teil reduziert werden, wenn ein Waldrand angelegt wird und gepflegt wird. Zu Beginn war die Rede vom Waldrand als Startrampe. Ich habe dieses Bild nicht ohne Absicht verwendet. Es ist so, ein breiter, ganz langsam allmählich in der Höhe zunehmender Waldrand. Zum einen stoppt er den Wind und nimmt ihm die Kraft und zum anderen leitet er den Wind wie eine Startrampe über den Wald hinaus und gleichzeitig reduziert so eine Startrampe Turbulenzen, die im Waldesinneren ansonsten auftreten könnten. Also Sie sehen, gerade in Zeiten, in denen die Stürme immer häufiger und heftiger werden, ist so ein Waldrand ein wichtiger Schutzmechanismus für den Wald. Ja, turbulent kann es für das Waldesinnere zum Teil auch aufgrund von Schadinsekten werden. Frostspanner, Kiefernspanner, Gespinstmotten und andere würden normalerweise ihr Unwesen im Wald treiben, aber zumindest teilweise werden sie bei einem gut funktionierenden Waldrand von ihren natürlichen Fressfeinden abgefangen. Es ist so, in den Waldrändern fühlen sich die natürlichen Feinde vieler unserer Forstschädlinge wohl, zum Beispiel Schlupfwespen, Fledermäuse, verschiedene insektenfressende Vogelarten oder auch Waldameisen. Und wenn die sich wohlfühlen, dann fressen die natürlich auch rechtzeitig einen guten Teil der Schadinsekten ab. Nicht alle, aber es kann oft das Schlimmste verhindert werden. Und Sie wollen vielleicht, dass sich Schlupfwespen, Eidechsen, Fledermäuse und andere noch wohler fühlen in Ihrem Waldrand? Da gibt es tatsächlich ein paar kleine Tipps, was man machen kann, um den Lebensraum Waldrand noch attraktiver zu gestalten. Wie wichtig die Schichtung, die Breite eines Waldrandes oder auch die sinnvolle, vielfältige Zusammensetzung aus Büschen, Sträuchen und Bäumen ist, das haben wir bereits angesprochen. Noch ein anderer Punkt. In der Natur gibt es eigentlich keine klaren, geraden Linien. Da, wo wir Menschen gerne mit Zirkel und mit Lineal planen, plant die Natur gar nichts, sondern die Natur, die wächst einfach und ist damit eigentlich der bessere Baumeister. Denn Ausbuchtungen, Nischen und Wellen, die sorgen für einen Wechsel an Sonnen- und Schatteninseln und für ganz unterschiedliche Makroklimata. Der Wind wird außerdem durch solche Strukturen zusätzlich ausgebremst. Was sie noch machen können? Wir Menschen können für Kleinstrukturen sorgen, beispielsweise Kleinstrukturen aus Reisighaufen und Totholz, das da aufgeschichtet wird. Ja, oder sie legen einen Hügel aus aufgeschichteten Steinen an. Das ist ein super guter Unterschlupf für viele Lebewesen, für Eidechsen, für Spinnen, für verschiedene Insekten. Gerade in jüngeren Heckenstrukturen können sie auch zum Beispiel Nistkästen aufhängen oder Fledermauskästen, die helfen den Heckenbewohnern, solange natürliche Höhlen noch fehlen. Das, was Waldränder für das Waldesinnere leisten, übernehmen Heckenstrukturen übrigens für das Offenland. Waldrand und die breiteren Baumhecken sind in ihrer Funktion und in ihrem Aufbau weitgehend identisch. Eine Hecke ist eigentlich nichts anderes wie ein zweiseitiger Waldrand oder wie der Waldrand auf der einen Seite und der anderen Seite bloß das Waldesinnere fehlt. Auch die Bewohner des Waldrandes, die finden sich als Bewohner einer Hecke wieder. Vielleicht muss man auch eher so sagen, die Pflanzen, Bäume und Sträucher, sowie die Bewohner der Hecke, kommen ursprünglich von den Waldrändern, denn die Hecken, die sind in der Regel durch uns Menschen angelegt worden oder sie sind als Folge menschlichen Handelns entstanden. Bereits im Mittelalter hat man ganz gezielt dornige Hecken angelegt, um einen Schutz und eine Abgrenzung für das Vieh zu schaffen. Also statt Zaun zu bauen, wurden Hecken angelegt. Oder man hat Hecken angelegt als Abgrenzungen von Besitzflächen. Später wurden die Hecken dann auch genutzt, um dort Brennholz zu gewinnen. Oder wenn dort Eichen drin waren, wurde da die Rinde für das Gerben des Leders gewonnen. Bis heute helfen Hecken, Nährstoffe auf den Feldern zu halten. Sie helfen, den Wind abzuschwächen. Das, was wir eben gerade auch beim Waldrand gehört haben. Sie wirken als Luftfilter als Lärmschutz, genau wie der Waldrand. Und sie sind ganz besonders wichtig als Lebensraum und als Zwischenraststation für ganz viele Insekten, für Vögel, für verschiedene Säuge, Amphibien, Reptilien. Hecken und Waldränder helfen, Ökosysteme zu vernetzen und erfüllen da eine ganz wichtige Funktion. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zum Eingangsthema. Ja, gerade jetzt im Herbst sind Waldränder, vor allen Dingen der Waldrand, wunderbar für einen Spaziergang oder für eine Radeltour. Eine wahre Sensation voller Farben, voller bunter Blätter. Sie finden Beeren, sie finden wunderbare Kunstwerke aus Spinnennetzen, wo sich die Tautropfen dran gesammelt haben. Es ist einfach sehr schön anzuschauen. Ja, aber denken Sie dran, wenn Sie am Waldrand unterwegs sind. Denken Sie, dass so ein Waldrand nicht nur für unser ästhetisches Landschaftsempfinden schön steht, sondern dass ein Waldrand für Mensch, für Tier, für die Natur ganz wichtige Aufgaben erfüllt. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Ihrem nächsten Spaziergang am Waldrand und ich freue mich darauf, wenn Sie beim nächsten Thema der Waldzeit wieder dabei sind. Machen Sie es gut, Ihre Eva Tendler.